Willkommen zu Inside Out, dem Podcast für Tennistrainer, Eltern und Nachwuchsspieler. Und hier ist dein Gastgeber, Christoph Meyer.
Diese Folge wird dir präsentiert von HitPartner. HitPartner ist die mobile Tenniswand für den Club und auch für das Training zu Hause. Mit der Tenniswand von HitPartner kannst du auf nur 3,3 Quadratmetern deine Technik perfektionieren und zwar im vollen Schlagtempo wie auf einem echten Tennisplatz. In nur 10 Minuten wiederholst du über 150 Schläge und dies in einem sehr angenehmen Trainingstempo. Alle weiteren Infos zur Tenniswand findest du auf der Webseite www.hitpartner.eu, bei Facebook, YouTube oder Instagram unter dem Hashtag HitPartner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Out. Heute ist Lukas Wolf zu Gast, der nicht nur Tennistrainer an der Tennisbase in Oberhaching ist, sondern auch der Tourcoach von Kevin Krawitz und Tim Pütz, unserem deutschen Erfolgsdoppel. Mit ihm spreche ich über den Unterschied im Training zwischen Einzel- und Doppelspielern, über Absprachen und Zeichen im Doppelmatches und generell über das Thema Coaching auf der Tour. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Lukas, herzlich willkommen bei Inside Out. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir fangen direkt mit der ersten Frage so an. Du bist ja aktuell der Tenniscoach von unserem deutschen Erfolgsdoppel Kevin Krawitz, Tim Pütz. Vielleicht kannst du am Anfang ein bisschen erzählen, wie dein Werdegang ist. Wie bist du überhaupt Tenniscoach geworden? Wie bist du an die Tennisbase in München beim BTV gekommen oder besser gesagt in Oberhaching? Und wie ist es jetzt zu diesem Engagement von Krawitz-Pütz gekommen?
Ja, okay, ich versuche mal nicht allzu lang werden zu lassen, weil das natürlich unheimlich viele Stationen dann doch mittlerweile schon beinhaltet.
Genau.
Aber angefangen hat das Ganze natürlich mit Leidenschaft für Tennis und selber viel Tennis gespielt. Nie auf einer professionellen Ebene, das kann ich direkt dazu sagen. Und aber immer sehr intensiv und so in Verbandskadern drin gewesen und sowas, also so diese ganze Schiene eigentlich durchlaufen, habe mich dann irgendwann fürs Sportstudium an der Deutschen Sporthochschule entschieden. Also nach dem Abitur die Frage war, wie geht's denn jetzt weiter, College, erstmal nur spielen oder diesen Weg der Ausbildung, habe mich dann dafür entschieden und für mich war relativ schnell klar, dass ich gerne im Leistungsbereich was machen will und also Tennis und habe dann diese Ausbildung dahingehend auch genutzt, dass ich da meine ganzen Schwerpunktvertiefungen und so in diese Richtung Training und Leistung gelenkt habe und das war sozusagen der erste Schritt nach der Jugend, um in diesen Bereich reinzugehen. Dann habe ich über verschiedene Stationen. Ich war dann kurz nach dem Studium mal für einige Monate in Tübingen tätig in einem großen Verein und habe dann eine Ausschreibung vom Tennisverband im Mittelrhein gelesen und habe mich daraufhin beworben einfach und habe diese Stelle bekommen und war dann zweieinhalb Jahre in etwa für den Tennisverband Mittelrhein tätig im Jugendbereich. Einer meiner Tätigkeiten da war dann eine Turnierreise in Italien mit Jugendlichen. Da habe ich dann wiederum Trainer vom BTV kennengelernt, die gesagt haben, so, wir könnten uns das unheimlich gut vorstellen, dass du bei uns arbeitest. Zu dem Zeitpunkt konnte ich mir vieles vorstellen, das aber auf keinen Fall. Also nach Bayern zu gehen und dann da irgendwas zu machen, hatte auch kein richtiges Bild so davon. Und habe dann aber gesagt, ich gucke es mir zumindest mal an. Bin dann hier hingefahren und habe dann so das Zentrum gesehen, dass doch ein sehr viel größeres Rad gedreht wird, was jetzt den Verband und das ganze Team betrifft und habe mir dann gedacht, wenn ich mich da weiterentwickeln will, dann muss ich diesen Schritt gehen, weil da sind viele renommierte Trainer, die ich kannte vom Hörensagen und habe mir gedacht, okay, das muss ich machen, da werde ich viel lernen können und da habe ich doch eine andere Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und das ist jetzt mittlerweile dann auch schon knapp 11 Jahre her. Seitdem bin ich hier. Mhm. Und hier in der Tennisbase habe ich eigentlich so ganz klassisch alles durchlaufen, was man so dann durchlaufen kann. Also ich habe angefangen im Jugendbereich, habe dann einige Jahre auf TE-Ebene mit Spielern gearbeitet, dann auf ITF-Ebene, dann ja, dann ging es so los, damals noch mit Kevin Krawitz, wo sich dann der Kreis auch wieder schließt. Im Einzel, im Future-Bereich war das damals. Das war das erste Turnier, weiß ich noch. Da waren wir in Schweden unterwegs. Und ja, genau, so ging das dann los. Und dann wurden die Spieler älter. Ich bin so ein bisschen mitgegangen, wurde immer mal wieder zu anderen Sachen eingesetzt. Und dann hat sich das immer mehr Richtung Profibereich entwickelt. Bis ich dann eine Zeit lang war, dann Betreuung von Bachinger und verschiedenen Profis, die wir hier hatten, so mein Aufgabengebiet. Und dann war ich jetzt die letzten Jahre recht lange mit Jannik Hanfmann unterwegs und habe intensiv mit ihm zusammengearbeitet, immer hier eingebunden ins Team. Ja, bis dann eigentlich vorletztes Jahr die Anfrage kam von Krawitz Mies, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit ihnen zusammen zu arbeiten. Ja, nachdem das mit dem Yannick beendet wurde. Ja, und da war ich erstmal so ein bisschen auf der einen Seite überrascht, weil ich gesagt habe, also ihr wisst schon, dass ich keine Ahnung vom Doppel habe. Das muss euch schon klar sein. Und dann haben sie aber gesagt, ja, das ist erstmal primär für uns nicht das Entscheidende, sondern ja, wir wollen eben tennistechnisch verbessert werden und an anderen Sachen arbeiten und haben verschiedene Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren und könnten uns das sehr, sehr gut vorstellen. So, das war jetzt alles andere als kurz zusammengefasst wahrscheinlich, aber ja, das ist mal so der Werdegang der letzten 20 Jahre zusammengefasst in ein paar Minuten, genau.
Okay. Also ich will ja heute mit dir auch ein bisschen in das Schwerpunktthema Doppel rein. Jetzt hast du schon gesagt, du bist jetzt zwar Doppelcoach sozusagen seit einem Jahr, aber hattest davor eigentlich gar nicht deinen Schwerpunkt da. Würdest dich da zumindest bis zu dem Zeitpunkt nicht als Experten bezeichnen. Vorher mit Jannik Hanfmann ja auch dann auf der Einzeltour unterwegs gewesen. Nach dem Jahr Erfahrung jetzt mit dem Doppel Krawitz-Pütz, wo sind für dich die Hauptunterschiede im Trainingsalltag zwischen einem Einzelspieler und einem Doppelteam?
Ja, also es gibt schon Unterschiede. Es gibt, glaube ich, Unterschiede in den Intensitäten, wenn man jetzt mal so ganz einfach die Sache durchgeht. Ich glaube, dass die Einzelspieler teilweise höhere Intensitäten über längere Zeiträume fahren. Du kannst im Doppel deutlich mehr Schwächen kaschieren und dich auf deine Stärken konzentrieren und bist trotzdem sehr wettbewerbsfähig oder konkurrenzfähig. Das, glaube ich, ist im Einzel einfach viel schwerer, ja. Also wenn du da, sag jetzt mal, auf der Rückhandseite große Probleme hast zu spielen, dann wirst du nicht erfolgreich sein oder nur sehr bedingt erfolgreich sein. Und das kannst du im Doppel natürlich viel besser kaschieren. Dann spielst du eben auf der anderen Seite und versuchst die Schläge stark zu vermeiden und musst dann eben deine anderen Stärken noch mehr ausbauen und ja, kannst dann eben damit trotzdem sehr, sehr weit kommen. Das ist mal ein großer Unterschied, den ich sehen würde. Ansonsten, ja, hast du auch viele Parallelen, dass du jetzt sagst, okay, was ist wichtig? Spieleröffnung nimmt einen sehr großen Anteil an der Bedeutung meines Spiels ein. Das heißt, ich trainiere viele Situationen, Aufschlag erster Ball, Return erster Ball. Das ist, würde ich sagen, sehr vergleichbar im Einzel und im Doppel, wobei du natürlich etwas andere Ziele hast, ist ja klar. Also du returnierst anders, hast eine andere Form des Returns, hast auch mehr, in gewisser Weise mehr Variationen, ja, im Doppel. Im Einzel ist es ja dann doch so, dass du sehr viel darauf ausgehst, zu sagen, ich will den Return lang hinten möglichst mittig spielen, um wenig Winkel zu geben, dem Gegner zum Beispiel. Im Doppel hast du vielleicht mit Lob-Returns und Kurz-Cross-Returns und schnell auf dem Body, auf dem Netzmann einfach ein paar mehr Variationen drin, die du abdecken möchtest. Ja, das sind jetzt mal so ein paar Unterschiede oder auch Parallelen, die ich sehen würde vom Einzel zum Doppelspieler und ja, dass du vielleicht im Doppel auch dadurch, dass du vier Spieler hast, einfach mehr Variationen abdecken musst, ne? Viel mehr Dinge, die auf dem Platz passieren können, die ja im Einzel jetzt so nicht passieren, weil es ein bisschen vorhersehbarer ist, was dann von der anderen Seite kommt.
Okay. Wenn du jetzt so eine Trainingswoche planst, was würdest du jetzt sagen, so mal ganz grob prozentual gesehen, so an den ganz normalen Basic-Sachen, die ein Einzelspieler trainiert, also einfach ein Schlagtraining, Rhythmustraining, wie viel machen die Doppelspieler im Verhältnis zu einem Einzelspieler davon pro Woche? Ist es ungefähr gleich oder ist es dann doch sehr viel weniger in dem Bereich, dass viel mehr situativ als Doppelteam trainiert wird. Wie würdest du das ungefähr
Ja,
einschätzen?
ich würde sagen, ganz grundsätzlich mal gesehen ist es sicherlich weniger, was diese Basis betrifft, dieses Schlagen von einfach Wiederholungen von Crossbällen und so weiter. Das ist sicher weniger, weil es natürlich auch nämlich nicht so viel vorkommt im Doppel. Ja? Also du würdest dann ja auch etwas trainieren, was du in gewisser Weise nur bedingt brauchst. Dafür sind eben dann andere Punkte, wie zum Beispiel eine Volley-Volley-Situation oder Anschießen vorne am Netz oder sowas, was eben häufiger vorkommt, wird dann wieder im Doppel sehr viel mehr trainiert. Also da hast du dann höhere Werte und dann kommt es total auch darauf an, welche Spieler du vor dir hast, weil es wie so oft im Tennis dann doch auch eine individuelle Geschichte ist. Und jetzt ist der Kevin jemand, der spielt zum Beispiel unheimlich gerne Punkte. Also da ist immer sehr schnell so ein Wettkampfgedanke im Training mit verbunden. Also zumindest findet er das oft sehr gut. Oder wenn ich jetzt mit den beiden unterwegs bin, dann kommt es nicht selten vor, dass die Einzelpunkte spielen wollen. Ja, weil sie dann einfach auch merken, das hilft ihnen dann auch wieder fürs Doppel mehr zu laufen, schwierigere Situationen lösen zu müssen. Das finden die beiden dann ganz gut. Ja, ich hatte aber auch schon davor als Erfahrung, als ich mit, im Jahr davor habe ich ja mit Kravitz und Mies auch gearbeitet. Da war es oft so, dass wir sehr schnell weggegangen sind vom Bälle schlagen hin zu sehr doppelspezifischen Übungen. Und ich glaube, da hat auch jeder Spieler so ein bisschen seine eigenen Prioritäten oder seine eigene Art, gewisse Dinge trainieren zu wollen. Und ja, geht dem dann auch nach. Und ja, genau.
Welche Konstellation hast du dann am häufigsten? Ist es jetzt so, dass du meistens mit den beiden zusammen auf dem Platz bist oder habt ihr häufig dann die Situation und Möglichkeit, dass ihr auch ein zusätzliches Doppelteam im Training dabei habt? Oder wie viel trainiert vielleicht auch jeder der beiden alleine mit dir einzeln, um an technischen Sachen zu arbeiten? Wie verteilt sich das denn ungefähr?
Ja, also
Habt ihr
man muss
dann
das
da
erstmal.
Blöcke oder so, wo sich das unterscheidet oder wie läuft das?
Ja, also da muss man jetzt erstmal dazu sagen, also ein ganz wichtiger Faktor ist der Dominik Meffert auch, der dieses Team auch zusammen mit mir leitet. Also wir sind sozusagen zu viert. Und der Dominik deckt dann weitestgehend den Tim ab, weil er eben auch nicht so weit von ihm entfernt wohnt und ich wohne 5 Kilometer entfernt von Kevin und deckt somit die Seite vom Kevin hier ab in der Tennisbase. Das ist erstmal das rein organisatorische. Auf den Turnieren versuchen wir es dann oft so zu machen, dass wir entweder sagen, lass uns ein paar Tage früher anreisen, um da ja einen Trainingsblock, würde ich es jetzt nicht nennen, aber mehr Trainingseinheiten zu haben. Oder also wir sagen, okay, welche Turniere sind für uns eher Trainingsturniere, bei dem der Trainingsumfang ziemlich hoch ist. Und wir sagen, die Turniermatches spielen eigentlich eine eher hinten angestellte Rolle. Auch das gibt's. Dafür eignen sich vor allen Dingen die 250er-Events, weil es jetzt im Turnierplan der Jungs nicht die Turniere sind, die den Hauptausschlag machen, sondern da sind es dann doch eher die Tausender-Events oder vielleicht die 500er und die Grand-Slam-Turniere. So, da versuchen wir dann auch immer wieder zu sagen, welches Turnier können wir denn vielleicht sogar zusammen machen? Oder ich bin in einem sehr engen Austausch mit dem Dominik, dass wir sagen, pass auf, die und die Punkte waren bei uns im Training in der letzten Woche so dran, versuch doch mal weiter da und daran zu arbeiten. Das sind so, würde ich sagen, klassische Formen, wie wir mit dieser Situation umgehen, nicht alle an einem Ort zu haben, was es immer ein bisschen schwieriger macht.
Ja. Okay. Wenn du jetzt so das Jahr Revue passieren lässt, was hast du denn für dich am meisten jetzt rausziehen können aus dem Jahr als Doppelcoach? Was interessiert dich vielleicht mehr an der Aufgabe als am Einzelcoaching? Was hat dich überrascht? Und hast du vielleicht jetzt sogar eine Leidenschaft für das eine oder andere entwickelt?
Ja, also solange es um Tennis geht, ist es erstmal so, dass ich immer begeistert bin und immer das ja einfach sehr, sehr gerne mache. Da ist ja viel Leidenschaft steckt da mit drin. Und wenn du dann Tennis auf diesem Niveau siehst, egal ob es jetzt erstmal im Doppel oder im Einzel ist, ist es immer was, was mich total abholt. Und ja, da bin ich sehr happy, dabei sein zu können und das so hautnah mitzuerleben. Das ja, finde ich einfach unglaublich gut und immer wieder inspirierend. Und es gibt ganz, ganz viele Turniere, bei denen ich dann wieder nach Hause fahre und mir denke, ja, okay, das musst du mehr ins Training mit einnehmen. Oder ja, du siehst dann Trainingseinheiten von anderen Doppelspielern und sagst, ja, das ist wieder ein anderes, das ist eine ganz coole Übung, die ich gesehen habe. Was steckt da wohl hinter? Mit welcher Intention wird die gemacht? Das Gleiche gilt für Einzelspieler. Ja, da könnte ich jetzt ganz viele Sachen aufzählen, die ich gesehen habe, wenn ich dann einen Aliassime oder einen Shapovalov in Indian Wells trainieren sehe und du sitzt direkt am Platz und es sind keine Zuschauer da und du hast diese Ruhe, dir das dann mal ein ganzes Training auch anzugucken und mit welcher Qualität da gearbeitet wird, ist großartig. Also ist, wie ich schon gesagt habe, ist immer wieder inspirierend und man sieht immer wieder Dinge, von denen man sagt, ah, okay, guck mal da, die Beinarbeit bei den und den Schlägen oder ja, den Fokus, den die an den Tag legen, den Arbeitsethos, den die da reinstecken. Ja, das ist sehr inspirierend, finde ich. Und ja, wenn ich jetzt überlege, so was davon mir jetzt besonders gut gefällt, ja, dann fällt mir das unheimlich schwer, da jetzt einzelne Sachen rauszupicken und zu sagen, ja, nur das ist es. Weil dafür passiert dann zu viel, ne? Siehst dann einen Andy Murray, wie der da mit seiner Hüfte da von Ecke zu Ecke im Training oder im Match, dann ja, das schaust du dir einfach an und wie soll man da nicht begeistert sein, ne? So,
Ja.
das finde ich ist dann, wenn man so drin ist in dem Ganzen, einfach geil, da so dabei zu sein und dann das Ganze mit so einem Team zu machen und sich dann davon immer wieder auch Sachen abzuleiten und zu sagen, okay, komm, lass uns jetzt mal das angehen oder mir ist da gestern wieder zusätzlich zu den Sachen, die wir eh auf dem Plan haben, ist mir das und das aufgefallen. Das würde ich gerne mit euch mal ausprobieren. So laufen häufiger auch Trainings ab oder Situationen auf Turnieren.
Und ist es aus Sicht des Coaches für dich jetzt komplizierter und schwieriger oder anspruchsvoller, als mit einem Einzelspieler auf Tour zu sein, weil du vielleicht gerade im Bereich des Taktischen im Doppel viel mehr Vorbereitung machen musst, viel mehr Scouting, weil das Taktische vielleicht aufwendiger und komplizierter ist als im Einzel und der Einzelspieler vielleicht viel mehr noch neben dem taktischen dann eher im körperlichen Bereich, im Fitnessbereich arbeitet im Vergleich zu einem Doppelteam? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, es ist komplizierter Anschluss. Also du hast mehr Variablen drin, klar, weil eben mehr Spieler auf dem Platz sind und sozusagen mehr passieren kann.
Ja.
Das macht es in gewisser Weise, kannst du jetzt sagen, anspruchsvoller, weil du mehr abdecken musst, so an Spielsituationen einfach. Andererseits hast du auch wieder große Parallelen drin, dass du sagst, ja, ich finde es eigentlich von einer Vorgehensweise immer sehr, sehr gut bei allen taktischen Sachen und so, sich erstmal sehr auf sich selbst zu konzentrieren und erstmal nur auf sich zu schauen. Und damit sind wir auch oft ganz gut gefahren oder damit bin ich als Coach auch oft ganz gut gefahren, zu sagen, pass auf, lass uns erstmal schauen, was wir jetzt hier überhaupt bewirken können und was wir machen oder was du machen willst oder ihr machen wollt auf dem Platz, ja, und fernab davon, was auf der anderen Seite passiert, weil du das zwar beeinflussen kannst, aber immer auch nur bedingt. Und ja, das sind dann häufig so Situationen, in denen du als Trainer mit Sicherheit auch Fehler machst und die mit Lernprozessen zu tun haben, weil ich auch genug Matches schon hatte. Da habe ich gedacht, dann im Nachhinein, oh Mann, wieso bist du jetzt auf diese taktische Sache so eingegangen? Ja, das ist jetzt zu sehr in den Köpfen drin. Ja, das hätte ich weglassen müssen und mich geärgert habe dann nachher über mich selbst und gesagt habe, ja, scheiße, das hast du falsch gemacht, ne? Das darf dir so jetzt nicht wieder passieren, dass du Vielleicht, egal ob das jetzt im Einzel oder im Doppel der Fall ist, dass du auf irgendeine Sache hinweist und sagst, passt auf, das und das machen die anderen besonders gut, das versuchen wir rauszunehmen, mit der und der taktischen Variante. Ja, und dann merkst du, die anderen machen das an dem Tag gar nicht so gut, ne? Und auf einmal merkst du, ja, okay, du gewinnst gar nicht die Punkte so, wie du es dir gedacht hast im Vorfeld, wie du das Match schon gedanklich als Trainer vorgespielt hast, so ein bisschen, dass die Situation gar nicht eintreten. Ja, und dann, ja, dann kannst du teilweise mittlerweile, dadurch, dass ja Coaching erlaubt ist auf der Tour, kannst du teilweise vielleicht eingreifen. Teilweise merken es die Spieler selbst, ist ja, oder oft merken sie es natürlich auch selbst und greifen vielleicht selber ein. Aber manchmal sind es eben auch ein paar wichtige Punkte, die dann weggehen. Und ja, das führt dann auch wieder zu einem Lernprozess und will damit nur sagen, es ist ja nicht immer so, dass man als Coach sagt, ah, so machen wir es und dann wird das so umgesetzt und dann ist der Erfolg da. Das wäre ja schön, wenn das immer so der Fall wäre. Aber die Realität sieht, wenn man da ehrlich zu sich selbst ist, dann auch oft anders aus, ne? Das ist, ja, dass es dann doch wieder eine Überraschung gibt und die Matches, die so glatt durchlaufen, dass man sagt, boah, so habe ich es mir gedacht und so haben wir es umgesetzt und dann ist es genau so gekommen. Das sind eher weniger im Jahr.
Ja. Du hast ja jetzt wahrscheinlich auch viele Kontakte geknüpft zu anderen Doppelcoaches. Ich finde immer so gefühlt haben andere Nationen auch ja viel mehr Spezialisten auf dem Gebiet, sage ich mal. Also die wirklich prominente Coaches, sagen wir mal, die sich auf Doppel spezialisiert haben. Das haben wir irgendwie in Deutschland eigentlich nicht so. Liegt es daran, liegt es an der Trainerausbildung, liegt es damit zusammen oder hängt es damit zusammen, dass das Doppel in Deutschland generell in vielleicht geringeren Stellenwert hat, als es in anderen Nationen der Fall ist. Weil mir würde jetzt eigentlich kein Spezialist im Coaching-Bereich in Deutschland einfallen, der so richtig erfolgreich auf der Tour Doppel betreut. Da bist du jetzt so ein Neuling sozusagen.
Ja, da habe ich jetzt so eine Nische
Ja?
bedeckt, meinst du, ne? Ja.
Ja, oder? Ist es so ein bisschen so?
Ja, es ist, ja, also klar, es gibt jetzt, wenn du international schaust, dann hast du natürlich ein paar richtige Größen dabei, mit so einem Louis Caillet, der
Ja.
jetzt da vor Jahren bei der LTA, also in Großbritannien, angefangen hat, explizit als Coach für Doppel und da unglaubliche Erfolge vorweisen kann und sicher irgendwie so ein, ja, fast schon so ein Legendenstatus in dem Bereich hat. Das haben wir nicht. Woran das im Einzelnen liegt, ist jetzt auch wieder glaube ich, ein sehr breites Thema, ne? Also da kannst du jetzt wahrscheinlich ganz viele Sachen anführen, ja? Welchen Stellenwert hat Doppel jetzt bei uns zum Beispiel in den Punktspielen und so? Ja, wahrscheinlich eher ein unterrepräsentierten oder einen schlechter bewerteten Stellenwert, wenn du es jetzt mit dem Einzel vergleichst. Und wie oft kommt es jetzt im Punktspiel, jetzt gehen wir mal weg von erster Bundesliga, wie oft kommt es vor, dass du nach den Einzelnen eine Situation hast, in der du sagst, ja, Doppel brauchen wir heute nicht mehr oder teilen wir oder hat nicht mehr so den Stellenwert. Und da wäre es dann wieder die Frage, was könnte man systematisch ändern, um das Doppel auf einen höheren Stellenwert zu heben, wenn man das denn überhaupt will.
Ja.
Ja, sprich, kann man zum Beispiel sagen, ja, Doppel wird zuerst gespielt oder ja, weiß ich nicht, was es da alles für Möglichkeiten gäbe. Auch jetzt so, was das Ranglistensystem betrifft, ne? Da hast du jetzt bei der Jugend ITF, da zählt Doppel mit rein zu 25%. Das heißt, du kannst eben auch deine Ranglistenposition über dein Doppelspiel verändern und verbessern. Das kannst du jetzt in Deutschland nicht. Ja, das wären natürlich Möglichkeiten, um das zu stärken, wenn man das denn will. Und das ist halt dann einfach so dieser Tatsache geschuldet, dass ich denke, dass so in den Vereinsspielen und so, dass leider ja, vom Stellenwert her dann manchmal ein bisschen geringer einzustufen ist, obwohl, glaube ich, sehr viele gerne doppelt spielen und da auch viel Spaß dran haben und ich sagen würde, dass es schon seine Berechtigung auch hat im Spielen.
Ja, weil auch gerade für den Leistungsbereich oder Profibereich müsste man ja eigentlich sagen, jetzt auch seit der Davis Cup Reform müssten die einzelnen Nationen ja noch ein größeres Interesse haben, starke Doppelteams aufzubauen, weil dadurch, dass es jetzt nicht mehr vier Einzel, ein Doppel, sondern zwei Einzel, ein Doppel gibt im Davis Cup, ist die Wertigkeit ja nochmal deutlich in dem Bereich vor allem angestiegen. Also das hat man ja jetzt eigentlich auch bei den Deutschen gesehen. Man hat ja, sobald man da ein starkes Doppel hat, viel bessere Chancen, da als Sieger vom Platz zu gehen, auch wenn man vielleicht nicht die Top-Einzelspieler am Start sind. Also gerade dann Nationen wie Großbritannien, die dann da viele Varianten aufstellen können in allen möglichen Konstellationen, sind dann natürlich nicht unbedingt im Nachteil.
Ja, absolut, absolut. Ja, das stimmt. Das ist sicher ein Push, was das Doppel betrifft, keine Frage.
Ja.
Und klar, ähnliche Sachen könntest du letztlich auch wie ich schon sage, im Vereinstennis machen oder im Bereich, vielleicht wäre das sogar denkbar, im Bereich, ich meine, in der deutschen Jugendmeisterschaft, da wird Doppel gespielt zum Beispiel, aber ohne, dass es eine Wertung hat. Ja, klar, da gäbe es sicher Möglichkeiten, das zu forcieren oder da einfach eine andere Gewichtung nochmal draufzulegen, ist aber auch keine Sache, bei der ich sagen würde, ja, mach das doch einfach so und dann läuft das. Ja,
Ja.
also das ist schon ein bisschen umfangreicher und klar, mir sind die Probleme dann, bin jetzt da nicht blind davor zu sagen, ja, warum macht man das nicht mehr, weil es dann doch auch wieder mehr Hallenkapazitäten oder Platzkapazitäten in Anspruch nimmt und ja, es ist schon ein etwas größeres Rad auch da wieder, was man drehen müsste, um eine Veränderung in diesem Bereich hinzukriegen. Und
Ja.
das muss man dann einfach wissen, ob man das will oder nicht und ob dieser Aufwand dafür gerechtfertigt ist und so weiter. Und was die Nutzen sind, ist sicher ein Abwägen. Und ja, genau.
Ja, aber ich glaube auch generell, auch im Coaching-Bereich, wenn man jetzt so ja, langsam Spezialisten hat wie dich, wäre das auch nicht von Nachteil, wenn auch dieses Thema einfach häufiger in der Ausbildung noch vorkommt oder einen größeren Schwerpunkt bekommt, weil auch viele Coaches, glaube ich, da so das ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Und wenn es da mehr Input gibt in der Ausbildung und in der Weiterbildung, jetzt der Bayerische Tennisverband ist da auf einem ganz guten Weg mit diesem bayerischen Doppelsystem, was sie jetzt so für die Jugend einführen. Ja, ich glaube, das würde natürlich auch der Qualität des Doppels insgesamt einfach so ein bisschen helfen, auch im Jugendbereich. Ne? Unabhängig davon, ob man jetzt das irgendwie höherwertig hinbekommen würde bei Wettkämpfen und Mannschaftsspielen.
Ja, gebe ich dir total recht. Also klar, das wäre, also doppelt erstmal zu trainieren dann auch, wäre tatsächlich schon eine Sache, die, ja, glaube ich immer, also wenn wir es hier machen, auch mit den Jugendlichen, ist es eigentlich immer mit Spaß verbunden. Es sind immer Einheiten mit einem guten Vibe so am Platz. Und du kannst auch, finde ich, relativ schnell Sachen verbessern und auf ein anderes Level heben, weil da tatsächlich auch nicht so viel gemacht wird in dem Bereich. Also ganz einfach über Positionierung, wo stehe ich, welche Schritte habe ich zu gehen, wie bewege ich mich. Ja, das sind ja letztlich einfache Sachen, die einfach umzusetzen sind und die schon einen Effekt haben werden. Also da wirst du dann schon merken, dass dir das einfach auch hilft. Und ja, von daher sehe ich das auch so, doppelt zu trainieren, ist eine Sache, die bestimmt, ja, in gewisser Weise stiefmütterlich behandelt wird. Und dann sagt man nachher häufig als Trainer, boah, haben die schlecht doppelt gespielt. Ja, und
Ja.
mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders und entgegne dann immer, ja klar, weil wir es halt auch nicht trainieren. Ja, also es ist nicht Schuld der Kinder oder der Spieler, dass sie da im Doppel falsche Entscheidungen treffen oder so, sondern es liegt halt an uns, das auch zu vermitteln, beizubringen, zu trainieren und das in Einheiten auch bewusst umzusetzen und nicht zu sagen, ja, wir haben noch eine Viertelstunde, er spielt noch ein paar Doppelpunkte. Ja,
Ja.
das ist letztlich dann auch Trainerarbeit.
Ja, da hat man auch eigentlich die offensichtlichsten Schwachstellen so auf Clubebene, ne, wenn man sich jetzt die Doppel anguckt, also die meisten, egal in welchen Altersklassen, ob Jugend oder Erwachsene, da werden einfach die einfachsten Stellungsfehler sozusagen überall begangen. Ne? Ja, weil sich aber auch, klar, es wird wenig geguckt, ne? Also kaum jemand guckt jetzt Profi-Doppel, sieht, welche Varianten es gibt, dann wird es wenig trainiert, dann selbst wenn man es trainiert, wird es natürlich weniger gespielt, weil es schon schwierig bei Jugendlichen, die überhaupt dazu zu bekommen, in der großen Masse gesehen, dass die sich jetzt so verabreden zum Einzel, zum Doppel wird es natürlich noch komplizierter. Aber ja, da wird häufig praktisch genau das falsche Stellungsspiel, das, was taktisch die größten Probleme bereitet eigentlich, die größten Gassen öffnet sozusagen, das wird am häufigsten gespielt. Und wenn jetzt mal ein Doppelteam auf normaler Bezirksebene oder so mit irgendwelchen Varianten wie I-Formation kommt oder so, da wird es schon ja, nicht nur komisch angeguckt, sondern da kommt schon fast die Frage, darfst du da überhaupt stehen, so nach dem Motto. Ne? Also das ist ja wirklich dann manchmal ein bisschen problematisch. Ja.
Ja, absolut.
Eine Frage mal direkt zum Inhalt beim Doppel. Das würde mich auch mal interessieren. Das haben auch immer viele Spieler bei mir so ein bisschen das Thema. Wenn man jetzt Doppel im Profibereich guckt, oder man hat ja eigentlich immer ja, den Willen, die Spieler dazu zu bekommen, dass die überhaupt zusammenkommen nach jedem Ballwechsel, miteinander reden, kommunizieren. Weil das ist ja auch
Ja.
das. Meistens hat man da einfach Spieler in Medienspielen, die reden eigentlich gar nichts, sprechen nichts miteinander ab. Also das ist ja eigentlich das Ziel, dass die sich absprechen. Jetzt sieht man natürlich auch ganz viele Doppel, die dann mit Handzeichen arbeiten, obwohl sie ja vorher zusammenkommen und absprechen. Das würde mich jetzt persönlich mal auch interessieren, weil Kravets-Pütz ja auch ein Doppel ist, was viel mit Handzeichen arbeitet. Warum kommt diese Absprache nicht einfach vorher? Also wenn die sich zusammentreffen an der Grundlinie, die sprechen sich ab. Wozu kommen noch zusätzlich diese Handzeichen?
Ja, also das hat zwei Aspekte, die ich da jetzt so benennen würde, die eigentlich ganz interessant sind. Das eine ist erstmal, ja, du willst vielleicht nicht zu viele Sachen im Vorfeld absprechen, weil du sagst ja als Aufschläger, wo du hinservierst, du sagst als Netzspieler, welche Bewegung du machst. Das gilt vielleicht für den ersten und für den zweiten Aufschlag. So, wenn du diese Sachen absprichst, kann man jetzt sagen, kann man sich ja schon im Kopf behalten. Ja, aber du hast Stresssituationen und so weiter. Deswegen ist es dann häufig so, dass du sagst, ich spreche den ersten Aufschlag ab, in der Annahme, dass der auch kommt. Ja, und wenn der dann nicht kommt, dass du vielleicht einzelne Sachen dann danach nochmal per Handzeichen machst. Ja? Oder du hast einen Netzaufschlag und willst aber nicht wieder nach hinten gehen und dann kannst du relativ einfach mit Zeichensprache das einfach nochmal nach hinten kommunizieren. Und der hinten, also der Spieler, der an der Grundlinie steht, der serviert, der entscheidet dann eben und sagt ja, nein, ja, nein. Und dann gehst du die Zeichen durch und hast dadurch eine recht klare und einfache Kommunikation. Man kann sich das aber auch merken und es ist in gewisser Weise auch sinnvoll, weil die ATP auch nochmal explizit im letzten Jahr bekannt gegeben hat, dass das Coaching, da gibt es ja so ein Gentleman's Agreement unter den Coaches, dass du jetzt keine Zeichen weitergibst, was ja oft möglich ist, weil teilweise
Ja,
sitzt du
da hätte ich
vor
jetzt
Kopf.
nämlich mal gefragt, weil das ist ja.
Das wäre die Anschlussfrage gewesen, ne?
Ja.
Ja, genau. Also das gibt es natürlich, beziehungsweise ich habe es jetzt selbst in dem Sinne noch nicht erlebt. Aber ja, da gibt es immer wieder Geschichten über den einen oder anderen Trainer, bei dem es heißt, ja, der gibt Zeichen weiter. Und klar, hast du einen massiven Vorteil, wenn du das richtige Zeichen weitergibst und du sagst, der Spieler am Netz läuft durch und du kannst mit einem Longline-Return leicht an ihm vorbeikommen, dann ist das ein riesen Wettbewerbsvorteil, den du hast. Und in einem Geschäft, in dem es auch am Ende um so viel Geld geht, ist es irgendwo auch verständlich, dass ja, dass vielleicht eine gewisse Form des Gentleman's Agreement oder der Etikette oder wie auch immer man das nennen will, auf der Strecke bleibt. Und deswegen sind wir auch dazu übergegangen, immer mehr Sachen abzusprechen und weniger mit Handzeichen zu arbeiten. Aber es kommt immer wieder vor, vielleicht gibt es den Spielern auch nochmal eine zusätzliche Form von Sicherheit oder weil sie es auch so gewohnt sind über Jahre hinweg, fällt es dem einen ein bisschen leichter als dem anderen. Aber es ist was, was wir immer wieder besprechen. Und ja, genau, so diese zwei Sachen würde ich da sehen, ne? Das eine mit dem Coaching und dass man dadurch vielleicht auch versucht, ein bisschen weniger Handzeichen zu machen, wenn man das Gefühl hat, ja, das könnte ausgenutzt werden. Und die andere Sache ist einfach ein gewisser Rhythmus, eine gewisse vielleicht auch Bequemlichkeit und auch der Glaube daran, dass der erste Aufschlag kommt.
Ja, okay. Ja, weil das mit dem Zeichen weitergeben, das hätte mich jetzt natürlich, das wäre eine Anschlussfrage gewesen und auch, ob es für dich als Coach, als gegnerischen Coach, vielleicht auch im Nachgang oder generell einfach einfacher ist, auch doppelt zu scouten, die Zeichen geben, weil du die leichter sozusagen analysieren und lesen kannst, als Doppel, die das geheimer halten, weil sie sich nur absprechen.
Ja, ach, letztendlich würde ich sagen, was dann das Scouting oder die Analyse betrifft, da achtest du jetzt nicht so sehr darauf. Da ist es eigentlich eher ein Fun-Fact, dass du sagst, okay, da passiert gerade was ganz anderes als das, was gezeigt wurde. Ja, weil auch
Ja.
das kommt natürlich, auch das passiert natürlich immer wieder, dass Spieler einfach nach ihrem Gefühl oder nach ihrem Instinkt gehen und der Aufschlag vielleicht dann doch nicht genau dahin kommt, wo er hinkommen sollte. Daraus resultiert ein etwas anderer Return und der Netzspieler macht einen ganz anderen Move als das, was angezeigt war. Also,
Oder noch vorher bei der Absprache vielleicht absprechen, was bei dem Punkt das Zeichen bedeuten wird. Könnte man ja auch noch
ja,
machen.
das wäre auch noch ein guter Trick, ja, könnte man auch noch anwenden, um Verwirrung zu stiften. Aber ich glaube, das machen die wenigsten.
Ja,
Also, dafür ist dann
da
einfach
wird es zu kompliziert.
zu kompliziert und du hast schon genug Dinge, auf die du achten musst im Doppel und genug Variationen und von daher glaube ich, es da möglichst einfach zu halten, ist schon richtig und dann eher über die Qualität des eigenen Spiels zu gehen, als über eine besonders trickreiche Absprache.
Siehst du ja jetzt so allgemeine Trends, die sich auf der Tour vielleicht verändern in den letzten Jahren im Vergleich zu vor 10 Jahren, was dann vielleicht auch deine beiden Spieler sagen? Wurde jetzt früher mehr Surfen Volley gespielt? Geht es, weil es gibt so ein bisschen Analysen, dass es immer heißt, es wird auch bei den Profis immer mehr Aufschlag plus Vorhand sozusagen gespielt, dass der Aufschläger eben nicht nach vorne geht? Oder würdest du das sagen, dass es liegt vielleicht eher daran, dass die reinen Doppelteams nach wie vor mehr Surfen Volley spielen, aber die Spieler, die in erster Linie Einzelspieler sind, spielen das eben nicht so und spielen dann eher Aufschlag plus Vorhand, weil das ihre Stärke ist? Oder kann man da gar nicht so einen Trend ablesen?
Ja, also klar, du hast so Spieler wie Granollers, Ceballos, die Ceballos spielt immer von hinten oder so gut wie immer und macht das sehr, sehr gut und sehr effektiv. Und du hast Plätze, die tendenziell langsamer werden. Auch das spielt vielleicht eine Rolle. Du hast Doppelspieler, die tendenziell älter werden. Das spielt vielleicht auch irgendwo eine Rolle im schnellen nach vorne kommen. Und dann musst du sehr genau ausloten, was denn deine. Es ist ja ein bisschen wie beim Kartenspielen letztlich auch, indem du, wie wenn du jetzt Poker spielst, dass du immer wieder so deine Prozentwerte vor deinem geistigen Auge hast. Ja, mit welchem Move erhöhen sich die Chancen wie? Das ist so, wie wenn die Karten aufgedeckt werden und du siehst, okay, im Fernsehen sieht man das ja immer sehr schön, wie dann so die Prozentwerte sind, mit jeder weiteren aufgedeckten Karte von den Spielern die Punkte zu gewinnen. Und so nach diesen Prozenten geht man, glaube ich, im Doppel auch immer wieder, dass du einfach sagst, was ist das Gewinnbringendste in dieser Situation und das versuchst du zu spielen. Und wenn das eben das Spiel von hinten ist, für das eine Doppel, dann wird das gemacht als generelle Tendenz. Weiß ich nicht, ob ich so sehen würde. Ja, vielleicht wird es ein Tick mehr gemacht. Wir haben die Diskussion bei uns auch immer wieder oder auch schon gehabt und probieren da auch immer mal wieder rum, zu sagen, okay, wie wirkungsvoll ist es denn, jedes Mal vorzukommen, in Abhängigkeit dann von der Volley-Qualität und von dem, was vorne passiert. Oder gibt es nicht auch mal die Möglichkeit zu sagen, Spieler X bleibt in der und der Situation hinten, weil er von da vielleicht sogar dann auch seinen Aufschlag besser spielt, weil er nicht so diesen Rush nach vorne hat, und ein bisschen ruhiger serviert. Und das sind dann immer mehrere Sachen, die da eine Rolle spielen. Insgesamt würde ich sagen, wenn ich jetzt dieses Jahr betrachte, ich kann da jetzt leider nicht auf die letzten 10 Jahre zurückblicken, weil ich mich da ja auch nicht so intensiv
Ja.
mit befasst habe, was die letzten 10 Jahre betrifft. Aber was sicher fehlt, ist so diese Dominanz eines Doppels, wie es bei den Bryans war, dass du halt ein Team hast, was alles andere so in Anführungsstrichen in Grund und Boden spielt und du sagst, okay, gegen die gewinnen wir nicht. Und das hast du da eben nicht mehr, ne? Sondern es sind sehr viele Doppel, die sich gegenseitig schlagen. Und ja, das ist eine etwas andere Grundkonstellation, die du da gerade im Herrendoppel hast, was auch große Chancen natürlich ermöglicht oder größere Chancen, als vielleicht vor Jahren der Fall war.
Okay. Wenn du da so ein bisschen sagst, ihr kriegt, oder ja, so der Eindruck, der Strate, was man auch an Daten vielleicht bekommt von der ATP-Tour, kriegt ihr die gleiche Menge an Daten, um sowas analysieren zu können als Team wie ein Einzelspieler? Ist es oder liegt es, oder kriegt ihr weniger, weil das Doppel dann vielleicht eher bei den meisten Turnieren auf dem Nebenplatz stattfindet und da nicht alles so analysiert wird? Weil eigentlich sind die
Nee.
Daten im Doppel ja vielleicht für die Strategie fast noch interessanter und wichtiger.
Ja, gebe ich dir recht. Es ist leider so, dass wir da deutlich weniger Einblicke kriegen, beziehungsweise nicht die Möglichkeit haben, auf diese Sachen so zurückzugreifen. Im Einzel kriegst du das ziemlich gut aufgearbeitet. Fürs Doppel ist das leider nicht der Fall. Von daher ist es ganz häufig so, dass wir uns auf den Turnieren die Videomitschnitte geben lassen, weil auch das wird ja sehr, sehr selten übertragen. Ja. Bei 250er-Events kannst du gar kein Doppel sehen, außer das Finale. Bei den 1000er-Events, was jetzt Tennis-TV betrifft, kannst du es gucken. Im normalen Fernsehen sowieso sehr, sehr selten. Und immer dann, wenn wir wissen, es ist etwas schwerer an das Material ranzukommen, dann versuchen wir Coaches auf den Turnieren uns die Videodateien geben zu lassen, schicken zu lassen und haben dann auch ein Team, was da für uns im Hintergrund immer wieder dran arbeitet und versucht daraus die wichtigsten Sachen herauszuziehen. Und ja, das sind zwei tennisverrückte Brüder, die im IT-Bereich deutlich mehr drauf haben als wir und die da relativ schnell so ein paar Sachen rausfiltern können und das ja, sehr engagiert und toll machen. Und da sind wir aber auch erst dabei, das sozusagen zu entwickeln oder sozusagen für uns in eine Richtung zu bringen, dass es einen wirklichen Effekt auch hat. Also das hat jetzt noch nicht so diesen Effekt gehabt, dass ich sagen würde, ah, okay, da habe ich die und die Werte genommen und die haben mir dann richtig was gebracht, sondern es ist noch in so einer Entwicklungsphase, würde ich jetzt mal sagen,
Ja.
dass wir, aber trotzdem ist es natürlich ein riesen Benefit, da einfach mal dann auch die Matches runtergebrochen auf Daten zu bekommen und für uns Coaches interessant, sich das anzugucken und zu sagen, ah, okay, vielleicht führt das ja zu der und der Schlussfolgerung. Und ja, aber immer wieder auch, würde ich sagen, in der Trainerlaufbahn habe ich festgestellt, du musst dich dann doch auch sehr stark auf dein eigenes Gefühl empfinden und deine eigenen Eindrücke verlassen. Und mit den Statistiken, das ist immer ein gutes Add-on, würde ich jetzt mal sagen. Da musst du aber auch wieder genau überlegen, was da gibst du weiter an deine Spieler, ja, weil
Ja.
das hatte ich auch schon mal in der Zusammenarbeit mit dem O'Shaughnessy, der sicherlich so der renommierteste und bekannteste auf dem Gebiet ist, was so die Analyse betrifft, ja, der da sehr erfahren ist und ein Team hinter sich hat. Das habe ich mal in der Zusammenarbeit mit dem Yannick in Anspruch genommen, dass wir da mit ihm zusammengearbeitet haben und ja, das ist sehr, sehr gut, gar keine Frage und trotzdem musst du immer wieder am Ende dann auch überlegen, was von den Infos gebe ich überhaupt weiter an meinen Spieler? Weil was kann er umsetzen? Was passt überhaupt dann auch zu seinem Spielstil? Nicht jede Sache, die du analysierst und als Schwäche beim anderen entdeckst, ist für deine Spieler oder deinen Spieler auch dann so, dass es dir wirklich was bringt. Ja? Das
Ja.
muss ja schon zusammenpassen. Und da muss man, ja, auch das war ein Lernprozess, da muss man schon aufpassen, was man weitergibt und was man vielleicht auch dann eher für sich behält oder sagt, ja, das lasse ich jetzt mal lieber raus aus der Analyse.
Ja, das hat er auch letztens selber in einem Interview gesagt, habe ich gehört. Hat er gesagt, dass er vor einigen Jahren sehr viel mehr Infos an die Spieler gegeben hat, als er es heutzutage macht. Also er
Ja.
filtert jetzt viel mehr raus und hält es praktisch einfacher, weil er gemerkt hat, dass. Ja, ist manchmal dann zu kompliziert und macht es dem Spieler nicht unbedingt leichter in der Situation. Also, das ist dann die Kunst, so mit der Technik umzugehen, wo aber auch natürlich der Coach ja erst mit umzugehen lernen muss, wenn so neue Sachen irgendwie
Ja.
in den Trainingsalltag reinkommen. Das ist genauso wie letzte Woche hatte ich ja oder beim letzten Mal hatte ich Alexander Will zu Gast hier von dieser Geschichte mit der Virtual Reality Brille mit dem Training. Da hat er gesagt, dass der Kevin Kravitz da auch ein bisschen was mit zu tun hat. Bist du da auch ein bisschen in dem Thema involviert oder hast du da auch noch gar keine Einblicke?
Nee, ich habe es mal ausprobiert. Also ich hatte auch schon mal so eine Brille auf und habe mal ein paar Volleys gespielt und durchaus interessant. Ja, ich weiß nicht, da wird sicher die Entwicklung wie in allen Bereichen, was so gerade Computertechnik und so betrifft, wahrscheinlich rasant voranschreiten. Und
Ja.
ich kann mir wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen, was dann doch alles möglich sein wird. Gedanklich bin ich da eher ein bisschen oldschool unterwegs und würde sagen, ja, würde es vielleicht eher so ein bisschen als Spielerei abtun, aber da würde der Alex jetzt wahrscheinlich sagen, absolut nicht und du hast es nur nicht verstanden und vielleicht ist es auch genau so, das weiß ich nicht, aber ja, um wirklich einen fair dazu irgendwas sagen zu können, müsste ich es, glaube ich, viel mehr ausprobieren und mich viel mehr in die Thematik reinbegeben, als ich es
Ja.
bis jetzt gemacht habe. Also da will ich jetzt auch nicht unfair sein und irgendwas sagen, was irgendwie auch nicht stimmt, ne?
Nee, ist ja auch noch was, was ganz am Anfang steht, ne? Das kann man noch ganz schwer einschätzen, aber wie du schon sagst, das wird wahrscheinlich rasant
Ja.
voranschreiten und dann weiß man noch gar nicht jetzt, was da alles auf einen zukommt. Aber man muss zumindest immer so ein bisschen mit dem Ohr an der Zeit sein, sozusagen,
Ja.
um da nichts zu verpassen. Eine letzte Sache noch, bevor wir zu den Blitzfragen kommen. Weil wer sich so ein bisschen um die Basics für die Basics interessiert im Stellungsspiel, dem sei auf die Podcast-Folge mit Annalena Grönefeld verwiesen. Da sind wir das schon durchgegangen, darum das wollte ich jetzt nicht heute mit dir nochmal durchsprechen. Aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wenn ich früher zurückdenke an Martina Navratilova. Die hat ja noch in hohem Alter sehr viele Grand-Slam-Titel, auch gerade im Mixed geholt, aber auch im Doppel. Und die hat ja ganz häufig nicht Eye-Formation gespielt, sondern so dieses Australische, dass also Netzspieler und Aufschläger auf der gleichen Seite stehen und hat dann Serve and Volley praktisch auf die andere Platzhälfte gespielt. Das sieht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Gibt es dafür einen Grund? Habt ihr das mal thematisiert oder ist es einfach. Ja, weil es so ausgestorben ist, oder ist es jetzt einfach aufgrund einer Aufschlagdominanz nicht mehr umsetzbar, oder habt ihr das mal
Ja,
thematisiert?
wir haben tatsächlich mal im Laufe des Jahres drüber gesprochen, also Meffi und ich zusammen. Und weil er gesagt hat, ja, da könnte man sogar Australisch spielen und so. Und ich sage, ja, okay, es macht keiner. Ne? Dadurch ist es so ein bisschen von
Ja.
der Bildfläche verschwunden, würde ich fast sagen, als taktische Variante. Wenn ich jetzt überlege, wieso, weshalb, warum man das spielt und sage, okay, vielleicht ist auf der Seite der erste Volley deutlich besser als auf der anderen Seite zum Beispiel. Oder ich will lieber von der Seite meine Grundlinienschläge spielen. Ne? Auch das könnte ich ja damit verbinden. Dann könnte das durchaus eine Option sein. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ich nehme es mal mit in die
Ja,
Vorbereitungsphase. Und wenn du es dann nächstes Jahr siehst in Australien, dann kannst du dir die Faust geben und sagen, da hast du einen Input geleistet. Aber ja, Spaß beiseite. Nee, ich kann dir jetzt nicht so wirklich sagen, warum es gar nicht mehr gespielt, weil es wird wirklich, also ich kann mich nicht einmal daran erinnern, es gesehen zu haben in diesem Jahr. Und ja, von daher habe ich da nicht so intensiv mit befasst, wieso das verschwunden ist oder wieso das, ich meine, so präsent war es jetzt natürlich nicht. Du hast jetzt Navratilova
genau, aber die hat es natürlich
genannt.
sehr, sehr erfolgreich umgesetzt, ne? Darum müsste man eigentlich denken, dass irgendwelche anderen dann auch drauf kommen, das zumindest als Variante einzubauen, ne? Aber man sieht,
Ja.
also die hat das ja praktisch nonstop gespielt, aber man sieht es im Prinzip gar nicht mehr als Variante. Wir haben es dieses Jahr tatsächlich hier so auf Clubebene bei den Herrenteams umgesetzt. Vielleicht auch, wenn das gar nicht selbst so unglaublich gut taktisch umgesetzt wurde, sagen wir mal, hat das trotzdem einen wahnsinnigen Effekt in vielen Matches gehabt, weil einfach die Gegner völlig irritiert waren erstmal. Das war erstmal der erste Vorteil, dass es ja nicht nur darum geht, wie kann ich es selbst umsetzen, sondern wie ist überhaupt das gegnerische Team darauf eingestellt, darauf zu reagieren. Ne? Und darum ist es wahrscheinlich immer nicht schlecht, solche Varianten vielleicht mal einzubauen, zu gucken, was passiert.
Also ich würde jetzt mal vermuten, ihr wart ähnlich. ähnlich dominant wie die Navratilova auch, weil da wahrscheinlich
Ah,
egal, was ihr spielt,
da
hat
zweifle ich
dann
nicht.
immer zum Erfolg geführt. Da hättet auch beide von hinten spielen können, vielleicht. Hätte vielleicht auch gereicht. Ja. Ja, das ist immer so ein bisschen, das schwingt immer mit bei den Sachen, ne? Wenn du jetzt so, wenn du jetzt so einen Namen nennst, die jetzt so herausragend gut war, ne, dann ist auch immer die Frage, ja, klar, ist jetzt dieses Stellungsspiel ausschlaggebend dafür, dass es funktioniert hat, oder ihre Qualität als Spielerin,
Ja.
ne? Und hätte die auch was ganz anderes machen können
Ja.
und wäre mindestens genauso erfolgreich gewesen. Also das muss man sich dann schon immer ein bisschen überlegen und sich wohlfühlen damit. Aber es mal als Gedanken nochmal zuzulassen, ist sicher nicht verkehrt. Ne? Warum nicht?
Also bei uns kann ich sagen, wir hatten leider nicht diese Dominanz. Schön wäre es gewesen. Es war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt in einem Match-Tiebreak, dass wir da die Knackpunkte dann gemacht haben, weil wir das umgestellt haben. Aber
Ja.
das kann natürlich auch Zufall bei uns gewesen sein. Das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Variante. So, wir kommen zu den Blitzfragen. Ein paar Blitzfragen, die wir immer am Ende hier stellen im Podcast. Und du kannst kurz oder auch lang darauf antworten, wie es dir gefällt. Erste Frage:
Okay.
Welchen Fehler sollten Tenniseltern unbedingt vermeiden?
Okay. Ich würde sagen, Tenniseltern, ich würde die Empfehlung geben, in ihrer Rolle als Eltern zu bleiben. Das würde ich als sehr wichtig empfinden. Also die Kinder zu unterstützen, da zu sein, positiv zu sein. Aber in dieser Dreieckskombination zwischen Trainer, Spieler, Spielerin und Eltern die richtige Rolle zu finden und nicht zu sehr zum Beispiel in das Tennisgeschehen mitwirken zu wollen. Ich bin ein großer Freund davon, dass da ein Rollenbewusstsein da ist auf jeder Seite und jeder versucht so seinen Part zum Gelingen dieses gemeinsamen Ziels beizusteuern. Und da glaube ich, dass es wichtig ist für Eltern, ja, die richtige Rolle einzunehmen.
Mit was sollten sich Tennistrainer deiner Meinung nach stärker beschäftigen?
Das ist eine gute Frage. Da muss sicher auch jeder seinen eigenen Weg finden und überlegen, was er entscheidend findet in Abhängigkeit von seinen Schülern. Ja, also pauschal finde ich, ist es immer sehr schwer zu sagen, weil der Sport natürlich so individuell ist und es ein großer Unterschied ist, wen du gerade in welcher Phase wie vor dir hast. Was vielleicht so Punkte sind, die unterschätzt werden, würde ich sagen, wenn ich jetzt aufs Tennistraining achte, ist sowas wie Timing. Also auf Timing von Schläge zu achten, da habe ich immer so den Eindruck, das wird ein bisschen unterschätzt. Und wenn ich dann sehe, wie gut das Timing eben, ja, durch natürlich auch unzählige Wiederholungen bei den Topspielern ist, wie sauber der Klang ist und so, dann, ja, dann denke ich mir, das ist immer was, wo so ein bisschen vielleicht weniger drauf geachtet wird. Und ja, ich würde vielleicht noch sagen, was immer sehr einfach zu verändern oder zu verbessern, ist es sicher die Beinarbeit, ne? Also, dass man über die Beinarbeit auch, dass man der ganzen Sache einen höheren nochmal Stellenwert gibt und darüber versucht, gut an, ja, in gute Positionen zu kommen. Also, das finde ich auch immer einen ganz guten Schlüssel, um Verbesserungen relativ schnell zu erzielen.
Hast du da direkt einen Tipp fürs Thema Timing? Was sind da deine Hinweise, wie
Ja,
man da am besten als Trainer darauf achtet oder wie arbeitest du daran?
also diese ganz klassisch und ganz einfache Sachen wären jetzt sowas wie Hip-Hop, ja, dass du
Ja.
mal verbalisierst, wann trifft der Ball auf den Boden auf, wann will ich ihn treffen, um mal zu merken. Ich habe es jetzt wieder hier mit zwei 14-jährigen Jungs letzte Woche gehabt, um mal auch festzustellen, okay, was fühlt sich denn besser an? Und dann kommen die schon dazu, dass sie sagen, ja, so wenn ich Hip-Hop mache, fühlt sich besser an als Hip-Hop zum
Ja.
Beispiel. Und das merken sie dann eigentlich schon ganz gut und in welchen Situationen es zu vermeiden ist und so weiter. Und ansonsten, was ich immer ganz gerne mache, ist so, wenn so beim Einschlagen über die Mitte gespielt wird, dass es direkt mit Aufgaben verbunden wird, ne? Dass du so Aufgaben gibst, die, ja, zum Beispiel versuch mal die Ausholbewegung extrem hoch zu machen, extrem früh anzufangen, extrem tief zu gehen in den Beinen. Aber immer eine Aufgabe zu geben für, sagen wir mal, 3 bis 5 Minuten und dann Feedback zu holen von den Spielern. Wie hast du es jetzt empfunden? War das hilfreich? War das störend? Ja, den Blick lange auf den Ball behalten, auch wenn der Ball schon wieder weg ist. Also solche Sachen, die alle mit Gefühl, mit Timing und so zu tun haben, die baue ich eigentlich ganz gerne so ins Warm-up ein, damit jetzt nicht nur geschlagen wird, sondern ja, vielleicht hier und da mal der Fokus ein bisschen erhöht wird.
Okay. Welchen Tipp hast du für Jugendliche, die von der Tenniskarriere träumen? Und da hast du ja an der Tennisbase einige gehabt.
Ja, ja, da würde ich vielleicht sagen, schaut euch viel Tennis an, weil da habe ich so den Eindruck, dass das ein bisschen hinten runterfällt, dass das mehr gemacht wurde. Klar, es ist auch nicht so einfach, weil mittlerweile auch nicht alles übertragen wird oder anders formuliert sogar nur wenig übertragen wird im Fernsehen. Andererseits hast du dann wieder über YouTube und so schon Möglichkeiten, dir sehr, sehr viel Tennis auch reinzuziehen. Und ich finde, ja, dass du halt unglaublich tolle Beispiele gerade hast, wenn du jetzt mal so Alcaraz und was weiß ich, Sinner und so nimmst, die so auf allen Ebenen einfach so Role Models sind, dass du sagst, ja, das ist da immer wieder hinschauen und versuchen, Sachen umzusetzen und gucken, was die wie machen und so. Das wäre so eine Sache, die ich immer wieder empfehle oder jedem auch empfehlen würde. Ja, und dann seinen Träumen einfach nachgehen, ne? Und dafür alles tun.
Ja, also da findest du bei mir einen großen Unterstützer in dem Thema Tennis gucken. Ja, das finde ich auch das bisschen erschreckend teilweise, dass sich die Nachwuchsspieler da auch mit den Spielern und auch vor allem Spielerinnen im Prinzip gar nicht mehr auskennen. Ist halt, im Prinzip kann man heute mehr gucken, als es zu unserer Zeit war. Man kann eigentlich alles gucken. Nur man muss halt natürlich das aktiv machen. Es kostet Geld, du
Ja.
brauchst irgendwie ein Abo bei dem Sender und bei dem Sender. Und früher war es natürlich leichter, hat man Fernseher angemacht und da lief es einfach. Das ist auch, glaube ich, ein Problem generell in der Begeisterung oder in dem Weg, Leute fürs Tennis zu begeistern, weil das früher durchs Zappen sozusagen sind die hängen geblieben beim Tennis. Haben auch dadurch irgendwie die Regeln gelernt, ne? Heute muss man Kindern erstmal alles beibringen. Früher haben die Tennis geguckt und wussten eigentlich, wie man zählt und wann Seitenwechsel ist und so. Das haben die heute auf Club-Ebene am Anfang gar nicht drauf, weil die das nie sehen. Ne? Das ist, beim Fußball würde nie jemand auf die Idee kommen, jetzt erstmal zu erzählen, wie die Regel ist, weil das einfach jeder weiß.
Ja, klar. Aber ich habe es letztens auch mal hier als Test gemacht mit den U14ern, Jungs und Mädels, und habe vor einer Trainingseinheit einzeln befragt und mal gesagt, ja, Top 10 oder Top 20, wie viele kannst du nennen? Ja, und mal, weil ich es einfach auch wissen wollte, ja, wie ist das so? Also kennen die Spieler alle und können die mir zu jedem Spieler sagen, ja, okay, Kyrgios, Aufschlag finde ich unmenschlich oder wie auch immer. Und ja, das ist spannend, kann man ruhig mal machen, auch im Verein vielleicht, bei ambitionierten Jugendlichen, und dann merkst du sehr schnell, ja, manche können dir das halt runterrasseln und kennen sich da sehr gut aus, und andere haben große Probleme und können nur zwei von den Top Ten bei den Damen so nennen, ne? Und ja, dann klar, dann denkt man jetzt auch wieder darüber nach und sagt so, ja, krass, dass die das, woran liegt das, ne? Oder müssen wir das mehr wieder irgendwie denen auch zeigen, auf welchen Plattformen du was findest und so weiter. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Welche Website oder welches Buch hat dich besonders inspiriert oder kannst du weiterempfehlen?
Besonders inspiriert. Boah, ja, ich bin kein großer Buchleser. Von daher, und jetzt würdest du wahrscheinlich was Tennisspezifisches, also ich habe diese Wissen, aber ich habe so dann doch die meisten Sachen, ob das jetzt von Rafa und Roger und Winning Ugly und diese ganzen Sachen, habe ich schon alle gelesen, aber da würde ich jetzt nichts brennend empfehlen. Das Letzte, was ich mit wirklich Begeisterung vor mir hatte, war die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling oder alles, was damit so zusammenhängt. Also das holt mich viel mehr ab, und da steckt auch eine ganze Menge drin. Aber ansonsten so Tennis, jetzt irgendein Tennisbuch, von dem ich sage, ja, lies das mal, und dann habe ich jetzt eigentlich keins. Tennis Australia Internetseite gucke ich immer mal wieder ganz gerne drauf, finde ich, dass die Sachen ganz gut machen und auch so für Eltern, Spieler und so ganz gut darstellen. Aber nee, kann ich jetzt nicht so einen super Tipp geben. Ich sage, das mal googeln und dann glücklich werden. Habe ich leider nicht, sorry.
Also die Känguru-Chroniken leiten
Ja.
wir weiter als Tipp für die
Ja.
Wartezeit beim Turnier, statt am Handy zu daddeln und einfach die Känguru-Chroniken lesen.
Genau.
Welche Erkenntnis hättest du gerne schon vor 10 Jahren gehabt?
Ja, da würde ich sagen, was zwar unmöglich ist, aber die Erfahrung der Prozesse, die ich jetzt so durchlebt habe in den letzten Jahren, ja, also verbunden dann mit ganz vielen Fragestellungen, die damit einhergehen, die ich mir dann selbst gestellt habe oder auch den Spielern, also angefangen von technischen Veränderungen, die man jetzt mutig angeht und gezielt angehen sollte, über taktische Muster, immer so diese Fragestellung. Wie will ich spielen? Welche Situationen sind gut für mich? Wie komme ich in die Situation rein? Welche Situationen sind schlecht für mich? Wie schaffe ich es, diese Situation zu vermeiden? So dieses taktische Grundkonstrukt, sage ich jetzt mal, und diese ja, ganzen Erfahrungen, die daraus abgeleitet werden, um dann gezielter mit Spielern, Spielerinnen arbeiten zu können. Das wäre, glaube ich, die Powerkraft, die ich gerne vor 10 Jahren schon gehabt hätte.
Welcher Tennismoment bleibt dir am meisten in Erinnerung?
Boah, ich wünschte mir, ich wäre mit Namen so gut im Gedächtnis wie mit Tennismatches, weil ich kann mich, ich will jetzt nicht sagen, an jedes Match erinnern, aber es waren jetzt auch viele und ich kann mich aber doch, glaube ich, so an ziemlich alle erinnern und es haben auch ganz viele Matches so Besonderheiten im Kopf. Also da was rauszupicken, ist fast schon unfair. Wenn ich jetzt mal so überlege, Braunschweig, Challenger. Mit Yannick war sicher eine Sache, wo ich Matches im Kopf habe, weil es eben darum ging, erstmals sich da war klar, wenn er das Turnier gewinnt, ist er bei US Open im Hauptfeld. Und das Gleiche galt aber für den Gegner im Finale, Kovalik. Von daher war das sehr spannend. Da wussten wir, der Verlierer muss Quali spielen, der Gewinner gewinnt nicht nur das Challenger, sondern ist dann auch noch im Finale, im Hauptfeld bei US Open. Das ist sicher so ein Match. Da habe ich vorhin schon mal gesagt, ich war mal mit Kevin in Schweden beim Einzel. Da hat er mal, ich glaube, 7-6, 6-7, 7-6 oder sowas gewonnen. Und von einer Seite hat es gewindet ohne Ende. Da konntest du kaum Punkte machen. Und als er dann im dritten Satz im Tiebreak bei 2-4 die Seite gewechselt hat, von der schlechten Seite auf die gute, weiß ich noch, habe ich reingerufen: 2-4 ist ein super Ergebnis. Unverlierbar, ja. Also, und er hat es dann auch irgendwie 7-5 oder so gewonnen, also zum Glück. Aber grundsätzlich bist du nicht so glücklich, wenn du bei 2-4 die Seite wechselst
Ja.
im Tiebreak. Und die 2 Punkte waren aber, da habe ich schon so gedacht, okay, die werden reichen, weil auch von der anderen Seite mit Wind wird er nicht mehr viel verlieren. Und ja, da ist es halt witzig, da kann ich mich dran erinnern. Aber auch an echt ganz, ganz viele andere Matches. Jetzt so, wenn ich an Wimbledon letztes Jahr denke, dann war das natürlich mit dem Erreichen vom Halbfinale oder auch in Hamburg der Sieg. Das sind schon Sachen, die werde ich wahrscheinlich schon noch ein bisschen länger auch im Kopf haben.
Ja.
Ja.
Wie kann man mit dir in Kontakt treten bzw. deine Arbeit verfolgen?
Das ist schwierig. Das ist schwierig, weil ich irgendwann mal so für mich entschieden habe, bei den sogenannten sozialen Medien nicht ganz so viel Aktivität vorzuweisen. Von daher, ich habe keinen Instagram-Account, habe keinen Facebook-Account. Da wäre es tatsächlich ganz altmodisch wahrscheinlich eine E-Mail
Ja.
oder eine WhatsApp. Soweit geht es dann schon noch. Aber ja, da bin ich immer wieder so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich es machen soll oder nicht. Und was jetzt so Instagram oder so betrifft und was mich so ein bisschen daran immer gehindert hat, das zu machen, ist so dieses, dass ich so finde, dass es eine etwas zu positive Darstellung von allem ist, werden nur so
Ja,
die
ich weiß,
besonders
was du
schönen
meinst.
Momente werden
Ja.
dargestellt und ich habe so viele schlechte Momente auch erlebt und wenn die halt alle so gar nicht stattfinden, dann denke ich mir so, ja, dann ist es so ein verzerrtes Bild und deswegen, das war so vielleicht einer
Ja.
der Hauptgründe, ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann oder nicht, aber das war so einer der Hauptgründe, warum ich so für mich gedacht habe, ah nee, will ich jetzt irgendwie, will ich jetzt gerade nicht so, weil ja.
Ja.
Ja, genau. Aber auf E-Mail hoffe ich, dass ich immer ganz gut antworte. Ich habe bestimmt auch schon mal vergessen, irgendwo zu antworten und so. Und ja, tut mir leid. Aber in der Regel versuche ich der Sache schon nachzukommen und darüber bin ich, glaube ich, ganz gut zu erreichen.
Gut. Lukas, ich danke dir. Das war super interessant, informativ. Ich bin gespannt, ob wir in Australien dann auch die australische Variante sehen. Und das.
Ja, davon kannst du
So.
ausgehen. Das kann ich jetzt schon mal sagen, das wird eingebaut werden
Das
dann,
wird
ja.
jetzt beobachtet, ja. Nein,
Ja,
danke,
ich
dass du dir
bedanke,
die Zeit
ja.
genommen hast.
Ja, ich bedanke mich bei dir, war cool, hat Spaß gemacht und dir alles Gute.
Sehr gut. Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Gerne kannst du eine Bewertung oder einen Kommentar auf deiner Podcast-Plattform hinterlassen, damit auch andere diesen Podcast leichter finden können. Du kannst mir auch folgen auf Instagram unter @meiertennis.de oder du besuchst mich auf meiner Webseite www.meiertennis.de. Bis zum nächsten Mal bei Inside Out.